die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Gianelli und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge von «Der Weinbrater».
Und heute gehen wir in eine Region, in der sind wir auch schon gewesen. Dort haben wir schon ganz revolutionäre Winzer daraus besprochen. Das ist eine Region, wo es einfach auch immer noch viel zu entdecken gibt, wo auch wir Weinbrater noch nicht alles entdeckt haben. Wir gehen nämlich wieder ins Markgräflerland. Und wer jetzt geografisch nicht so kundig ist, das ist eigentlich, wenn man auf Basel raufgeht und über die Grenze hüpft, dann ist man schon im Markgräflerland, ja, in einer wunderbaren Weinregion. Oder wie siehst du das, Nagi?
Eine sehr alte Weinregion, wie so oft. Sogar die Römer sind dort schon durch und haben die ersten Reben gepflanzt, weil es schon dann zumal eine Region muss gewesen sein, wo sonnenverwöhnt ist und ideale Voraussetzungen für den Rebbau beinhaltet hat. Denn im 15. Jahrhundert hat dann der Markgraf vom Markgräflerland, also er war auch namensgebend für die Region, den Schassler oder auf gut Deutsch den Gutedel dort eingeführt und so dann weiter auch nochmal die Tradition vom Weinbau bereichert, was sich bis heute durchsetzt und jetzt auch von der neuesten Generation halt mit den neuen modernen Tendenzen dazu geführt hat, dass der Sortenspiegel aufgegangen ist und wir mit dem Weingut Schlumberger, wo wir uns heute ein bisschen annähern tun, aus Sulzburg laufen, einen weiteren modernen Top-Peak erreicht hat.
Ja, also modern, und das muss man sagen, das Weingut Schlumberger, das gibt es schon seit 6 Generationen. Im 2024 haben sie ihr 250-jährigen Bestand gefeiert. Also da haben wir es auch mit Tradition zu tun, wo aber jetzt die neueste Generation, eine Jungwinzerin am Werk ist, werden wir nachher alles darauf eingehen, auch auf Geschichte. Aber vielleicht müssen wir jetzt erst mal sagen, wie sind wir überhaupt zu dieser Flasche gekommen. Die haben jetzt nicht wir entdeckt, sondern die ist uns grosszügigerweise zugeschickt worden. Und darum haben wir heute eine neue Folge für unser Format Hörerinnenwein. Und zugeschickt bekommen haben wir das von Fridas Flaschen. Und vielleicht müssen wir zuerst mal schnell darüber reden, wer sind denn Fridas Flaschen?
Fridas Flaschen, das sind 4 Personen, 2 Männer, 2 Frauen. Bei den Frauen sind das Stefania Koller und Laura Pinazza und bei den Männern der Christian Genal und der Andreas Geis, die miteinander eine Weinhandlung eröffnet haben. Das ist aber nicht eine normale Weinhandlung, würde ich sagen, liebe Nelly, sondern es ist eher ein privates Projekt, das dazu dienen soll, dass man den Wein zu Einkaufspreisen in die Schweiz importieren kann, den Handel macht, um den Wein zu vertreiben, so auch einen Beitrag zu leisten, um starke Frauen aus der Weinwelt und entsprechend deutschen Wein zu positionieren. Und ich glaube, wenn ich richtig gehört habe, das private Vergnügen so zu stützen.
Genau, also auf jeden Fall, ein bisschen ähnlich wie jetzt bei uns, ein Leidenschaftsprojekt. Und die 4, die haben auch eine Location, nämlich in Baden im Kanton Aargau, auf dem Merkerareal, einem ehemaligen Industrieareal, das heute vielfältig genutzt wird für Kultur, eben auch für den Wein, wie man jetzt sieht. Und einmal im Monat kann man bei ihnen vorbeigehen, Wein probieren und Wein auch kaufen. Und sie haben uns ein ganzes Päckchen geschickt mit einer Weinauswahl von ihrem Sortiment. Und ja, einer von diesen Weinen, der dort in dem Päckchen war, ist ein Pinot Rosé, ein Sprudel aus dem Markgräflerland von dem Weingut Schlumberger. Wie wir das immer machen bei Hörerinnen wie, wir wollen ja auch wissen, warum ist jetzt uns das genau zugeschickt worden. Und darum haben wir bei Fridas Flaschen mal umgefragt. Das sind ja 4 Leute. Also sie mussten zuerst herausfinden, wer gibt uns jetzt Antwort und haben sich dann darauf geeinigt, dass das Stefania ist. Und Stefania haben wir jetzt im Draht. Hallo Stefania.
Hallo miteinander.
Ihr sind ja von Fridas Flaschen. Ihr sind 4 Leute, aber bei diesen 4 Leuten heisst niemand Frida. Kannst du vielleicht mal schnell sagen, wie ihr auf den Namen noch gekommen sind?
Es hat natürlich etwas mit dem Inhalt von dem Projekt zu tun. Oder? Es war also irgendwann mal klar gewesen, wir wollen ein Projekt machen, wo es um Frauen im Weinbusiness geht. Die Frauen oder die Weine sollen aus Deutschland kommen. Und dann haben wir uns irgendwie überlegt, was für einen Namen könnte das gut repräsentieren? Und dann sind wir ziemlich schnell mal bei der Idee gewesen von deutschen Frauennamen, so alte deutsche Frauennamen. Und irgendwann sind wir bei der Frida gelandet und nachher hat Andreas, einer von uns 4, gesagt, Meine Grossmutter, die hat Frieda geheissen und die hat mit Wein gehandelt. Und dann haben wir gefunden, okay, gut, dann müssen wir nicht mehr weitersuchen. Dann machen wir das einfach. Ja, und dann haben sich noch so andere Frieda-Connections bei anderen Mitgliedern dazu dann noch aufgetan. Aber eigentlich war es so Andreas seine Grossmutter, die dann den Ausschlag gegeben hat, um das einfach, ja, Friedas Flaschen nennen.
Jetzt habt ihr uns ja ein Päckchen geschickt mit ein paar Wein drin. Und der, den wir heute hier probieren, ist ein Schlumberger, ein Sekt. Warum habt ihr uns genau diese Flasche mitgeschickt?
Ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Gründe. Das eine ist natürlich, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass auch bei euch auf der Liste ganz viele gute, von Frauen gemachte Weine drauf sind. Und das andere ist, dass er uns, also Friedas Flaschen, einfach perfekt repräsentiert. Weil er ist von einer Frau gemacht, aus einem kleinen Familienbetrieb, ein Weingut, wo sehr auf Nachhaltigkeit bedacht ist, im weiteren Sinne auch, und er ist aus Deutschland. Plus, ganz wichtig, ist wirklich einer von unseren Bestseller und wir haben ihn seit Anfang im Sortiment. Also wir haben immer so ein bisschen das wechselnde Sortiment, aber das ist jetzt einer, wo wir einfach nie müde geworden sind davon und das jetzt eigentlich schon seit 4 Jahren. Also ja.
Du hast es begründet, warum ihr das aus Sicht von Friedas Flaschen gemacht habt. Und jetzt muss es doch irgendwo noch so ein bisschen einen persönlichen Hook geben, einen geschmacklichen oder irgendeine Geschichte, die dich besonders berührt hat, die dazu geführt hat, dass ihr zu vierten miteinander zu dem Schluss gekommen seid.
Also das ist sie, also ich bin Schlumberger, die Winzerin, haben wir kennengelernt, ziemlich am Anfang, vor 4 Jahren, wo wir Friedas Flaschen angefangen haben. Und sie hat uns von Anfang an also fasziniert, oder man hat sein Herz geschlossen, ist vielleicht der richtigere Begriff. Total eine lässige junge Frau, die selber mal deutsche Weinkönigin war. Das ist so etwas Absurdes, was wir in der Schweiz nicht kennen. Sie hat das erzählt von ihrer Zeit. Und ich glaube, irgendwie ist es für mich schon der Wein, den sie mega gut repräsentiert. Und sie als Frau einfach eine wahnsinnig spannende Figur, die für mich den Wein noch viel lässiger macht zum Trinken. Ich muss natürlich sagen, für mich ist er jetzt eher an der süßeren Seite vom Spektrum, das ich gerne habe. Und da muss ich vielleicht dazu sagen, was ich merke in diesen 4 Jahren, wo wir das machen. Wir machen ja eigentlich so aktives Learning by Drinking, oder? Der Geschmack entwickelt sich immer weiter. Und ich merke, dass je länger dass ich mich mit diesen Sekten aus Deutschland auseinandersetze, je mehr komme ich eigentlich so ein bisschen zu den trockeneren Herren. Der ist ja trocken, also brüt. Hat aber trotzdem eigentlich eine mega gute Frucht, finde ich. Und ich glaube, das macht es so ein bisschen aus, warum er so gemögig ist. Aber wie gesagt, für mich ist er wie so wahrscheinlich der gemögigste, der noch in meinem Spektrum ist, den ich gerne habe.
Ist das ein Wein, den man einfach solo trinken sollte? Oder kann man den auch zu etwas essen nehmen? Und was würdest du denn dazu essen, wenn ja?
Also was ich würde zunehmen immer, ist natürlich eine Runde von guten Freundinnen. Essen, ich sehe ihn eigentlich eher so ein bisschen im Apero-Bereich, ehrlich gesagt. Wir haben natürlich auch immer im Austausch mit unseren Winzerinnen, wir fragen auch immer, was findet ihr, was würdet ihr dazu machen? Und ich weiss, dass Josephine der Meinung ist, dass er zum Beispiel sehr gut zu Lachs passt, was ich mega nachvollziehen kann. Ich persönlich muss sagen, bei mir steht er immer neben dem Apero-Plättchen, quasi auf dem Apero. Tisch, ob jetzt der mit Käse oder mit irgendwie Antipasti oder mit, keine Ahnung, vielleicht sogar mal mit ein bisschen Fleisch aufgedeckt ist, das ist dann eine andere Frage. Aber für mich ist es eigentlich ganz klar ein Sommer-Apero-Sekt.
Und der liebste Moment, den du trinkst?
Auf meinem Balkon, wo ich Blick auf die Strasse runter habe, wo ich Leute in der Stadt beobachten kann, bis Sonnenuntergang.
Ein Stadtbeobachtungswein, sozusagen. Das haben wir eigentlich noch nie gehabt.
Ja, genau.
Gut. Jetzt, wenn ich den bei euch kaufen will, ihr seid ja nicht ein klassischer Laden, oder? Wo man einfach jetzt spontan mal vorbeikommen kann. Aber wenn ich den bei euch kaufen will, wie läuft das? Wie kommt man zu Friedas Flaschen?
Also, wir machen einmal pro Monat Tag von der offenen Flasche. Immer der erste Samstag im Monat, ziemlich stur. Und dann haben wir von 12 bis 6 offen, kann man vorbeikommen und dann kann man alles probieren. Das ist ganz wichtig für uns, weil eben es geht uns eigentlich darum, du hast es ganz vorher mal gesagt, um Vorurteile abbauen. Oder? Die Leute müssen das können probieren, damit sie auch wissen, was sie kaufen. Und dann kann man genau probieren und kaufen, wenn es einem gefällt. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kauft man nicht.
Und was sind so die Weingebiete, die ihr jetzt hauptsächlich abdeckt? Oder ist das ganz Deutschland?
Nein, es ist nicht ganz Deutschland. Und die Josephine ist insofern da ein bisschen ein Spezialfall, weil sie kommt ja, Sulzburg-Laufen heisst der Ort. Das ist ja gerade eine halbe Stunde bei Basel über Grenzen. Die meisten Weine, die wir haben, die kommen aus Rheinhessen und aus der Pfalz. Also das heisst, es ist noch ein bisschen weiter nördlich. Das geht dann noch mal etwa 2-3 Stunden. Müssen wir dort noch in den Norden rauffahren, bis man auf der Höhe von Mannheim ist. Und dann ist man eigentlich in dieser Weinregion, wo die meisten von unseren Weinen herkommen.
Stefania, danke, dass du uns da Rede und Antwort gestanden bist.
Sehr gern.
Mach's gut.
Euch auch. Merci.
Ja, soweit einmal die Einschätzung von der Stefania von Fridas Flaschen. Und ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal ein bisschen tiefer ein. Vielleicht auch nochmal zuerst in die Weinregion ins Markgräflerland. Mit was haben wir es denn dort zu tun, Agi?
Wir haben es mit einer grossen Weinregion zu tun. Es sind 3000 Hektar, die sich so in Plus oder Minus 3 Teilen unterteilt. Wichtig ist wirklich zu wissen, was du gesagt hast am Anfang, Nelly. Das Markgräflerland fährt an, wenn man zu Basel über die Grenze hüpft. Es geht auf bis fast nach Freiburg. Es ist ein langes Stück. Es ist so gelegen, dass es an der Hügelkette vom auslaufenden Schwarzwald liegt, mit einer wunderbaren Sonnenexposition. Es ist eine Region, die wirklich gut verwöhnt ist. Du hast immer wieder auch Kalksteinschichten da drin. Das ist dann besonders wichtig auch mit Blick auf Pinot Noir und auf tolle Weisswein-Sorten. Und hast du das natürlich auch ein Gefüge drin, wo immer noch sehr viele Winzergenossenschaften oder auch Kleinbetriebe unterwegs sind. Und das begünstigt dann auch sehr einen vielfältigen Weinanbau und eine diversifizierte Weinkultur in dem Markgräflerland.
Es gibt einen Ort im Markgräflerland, der heisst Sulzburg-Laufen. 1774 hat es den Bernhard Engler gegeben, er war Bürgermeister und hat dort einen Hof gebaut. Er hat den Hof verkauft und abgekauft hat das ihm der Wilhelm Konrad. Und der Wilhelm Konrad, der war einerseits Kellermeister, aber auch Küffer, hat also Weinfässer gebaut. Und der Wilhelm Konrad hat einen Sohn gehabt, der Wilhelm Junior, der das Handwerk übernommen hat. Der war auch Küffer und Kellermeister. Und der wiederum hat eine Tochter gehabt, Friedel Konrad. Und die Friedel, die hat dann einen Herr geheiratet, nämlich der Fritz Schlumberger. Wir kommen der Sache langsam näher. Dadurch hat der Betrieb auch, wie es halt damals war, den Namen vom Mann bekommen, Schlumberger. Der Fritz und Friedel, die haben zusammen zwei Höfe bewirtschaftet und auch der Fritz ist dann eine Zeit lang Bürgermeister gewesen von dem Ort und die haben wiederum einen Sohn gehabt, Friedhelm Schlumberger, und der hat dann Gerda geheiratet. Daraus sind dann wieder Nachkommen entstanden und nachher haben der Rainer und Stefanie Schlumberger den Hof vor 30 Jahren übernommen und geführt. Sie haben wieder eine Tochter, Josephine Schlumberger, sie ist seit 2020 nach dem Studium und Auslandserfahrung in elterlichen Hof eingestiegen und sie ist heute zusammen mit ihren Eltern die prägende Figur. Jahrgang 1994, also glaube, man darf da wirklich noch von einer jungen Winzerin reden, und sie hat auch noch ganz höchste Ehre zuteil bekommen. Sie ist nämlich mal deutsche Weinkönigin gewesen. Und jetzt hat ja Stefania vorher das schon kurz angetönt, dass das eine ganz spezielle Tradition ist in Deutschland. Man kann Weinkönigin werden. Wenn man das jetzt so zuerst gehört, hat man das Gefühl, das ist so ein bisschen repräsentatives Amt. Aber eigentlich muss man schon einiges auf dem Köcher haben, um das zu werden, oder Nagi?
Du musst Bescheid wissen über den Weinbau, über die Sorten. Und das fährt natürlich auch zuerst überhaupt in der Weinregion. Wenn du mal eine Weinkönigin bist von einer Region, dann wirst du nachher automatisch auch zur Wahl zugelassen für das ganze Land, also für Deutschland. Und das sind so richtige Ausscheidungsverfahren, wo man dann auch wirklich muss unter Beweis stellen, was man da kann und was man abliefern tut. Und da wird man dann auch wirklich von einem Komitee gewählt und so dann nachher auch als höchste Repräsentantin vom gesamten Wieland, in dem Fall Deutschland, ins Rennen geschickt. Bei der Josephine ist es eben auch noch so, sie ist selber auch noch Winzerin. Sie ist nicht nur eine Winzerstochter, sondern macht den Job auch selber. Also ich glaube, da hat man sich niemand qualifiziert, das können ins Boot holen für die grosse, wichtige Aufgabe.
Außerdem auch hier wieder eine familiäre Tradition fast schon, weil die Grosstante von Josephine, die hat Hildegrund geheissen, die ist auch schon 1957/58 badische Weinkönigin gewesen. Also man gibt sich den Titel auch in der Familie weiter. Die Josephine, die hat Grundschule gemacht, ist nachher ein Gymnasium, hat dann ein Psychologiestudium gemacht, 3 Semester lang, ist nachher in den Weinbau gewechselt, hat ein Praktikum im Staatsweingut Meeresburg gemacht und nachher Önologie an der berühmten Hochschule in Geisenheim studiert und ist jetzt eben auch im elterlichen Betrieb.
Genau, zusätzlich kann man auch sagen, sie ist im 23. dann auch noch zur Jungwinzerin des Jahres gekürt worden, nämlich beim bundesweiten Wettbewerb, und hat dort die Jury wirklich in 3 Runden von ihrem Fachwissen, aber eben auch mit ihren Produkten, die sie selber macht, überzeugt und hat sich dann am Schluss dann auch noch über den bundesweiten 2. Platz freuen. Das ist natürlich auch wieder eine weitere Leistung, eine weitere Auszeichnung, die einfach zeigt, dass sich dort eben nicht nur Repräsentation verbirgt, sondern auch wirklich das Fachwissen.
Und wenn man so ein bisschen Videos anschaut, wo sie über Wein redet, dann glaube ich, ist das einfach wieder mal die ideale Mischung zwischen extrem viel Wissen, Leidenschaft für den Wein, aber auch noch einem sympathischen Wesen, wo das Wissen und die Leidenschaft super verbindet in der Weinvermittlung. Und das finde ich toll. Und jetzt haben wir vom Weingut Schlumberger einen Sekt auf dem Tisch. Deutsche Sekt finde ich auch, ist eine ganz tolle Weinkategorie. Erstens gibt es da unglaublich viel zu entdecken. Zweitens, wenn man es entdeckt, auch zu Preisen, wo man kann sagen, mal für einen Sprudel oft sehr fair bepreist. So ist es auch bei dem. Der kostet irgendwie ab Hof, glaube ich, 16, 17 Euro. Bei Frinas Flaschen kommt man dann für 20 Franken über. Und für 20 Franken für einen Sprudel, das tönt wie mal ein schönes Versprechen. Ein Sekt Rosé, ein Pinot Rosé, Brü. Nagi, was löst das gerade in deinem Kopf aus, wenn du das hörst?
Also grundsätzlich bin ich ja an deutschem Sekt gegenüber eher kritisch eingestellt, weil sie mir in der Regel zu süss, zu tropsig und zu fruchtbetont sind. Ich kenne aber Schlumbergers halt schon länger, schon wesentlich länger, weil ich früher schon viel in dieser Region unterwegs war und diesen Weinen begegnet bin. Und das ist jetzt mal eins von diesen Exemplaren oder einem Produzent, wo ich dann eher zutraue, mein Geschmacksprofil zu treffen.
Wenn du schon so kritisch bist gegenüber deutschem Sekt, hast du dort einen breiten Erfahrungsschatz, den du daraus kannst schöpfen, um zu sagen, das ist meistens so mittelmäßig.
Ich will das nicht qualitativ verorten, ich kann das nur für meinen Geschmack sagen. Mhm. In der Regel tendieren deutsche Sekte, auch wenn sie sagen, sie sind trocken, zu einer gewissen Fruchtigkeit, zu einer gewissen, ich sage jetzt, Opulenz. Und für mich ist es halt immer ein Wein, der eine Zero-Dosage hat oder ein extra Brü ist, wo wirklich dann noch mehr am Trocknen kratzt. Und ich sage jetzt mal, Mineralität, auch ein Begriff, der Debatten könnte auslösen, ich nenne ihn trotzdem, als Erfahrungshorizont hergibt. Es ist etwas, was ich meiner Meinung nach eher in Frankreich finde oder in einer Franciacorta, wo wirklich die Tradition auch gepflegt wird. Ich muss wirklich sagen, ich habe noch nicht so Mengen guten deutschen Sekt getroffen, aber ich habe noch nicht alle probiert.
Ich habe jetzt nicht so einen grossen Erfahrungsschatz, aber mein Gefühl sagt mir, es gibt vielleicht auch noch einiges zu entdecken. Oder? Deutschland ist sehr gross, hat sich weintechnisch ja sensationell weiterentwickelt in den letzten 20, 30 Jahren. Und es würde mich jetzt doch ein bisschen verwundern, wenn die Weiterentwicklung im Sekt irgendwie stehen geblieben wäre und nicht auch dort ein Stück weit stattfinden.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass dort noch eine Entwicklung möglich ist und auch stattfinden kann. Das ist das Gleiche auch beim Thema Spätburgunder, also Pinot Noir. Da kann man ja eine ähnliche Entwicklung sehen, wie sich das auch immer wieder gewandelt hat. Und das traue ich am deutschen Wein beim Sekt auf jeden Fall auch zu. Und da ist schon einiges gegangen. Aber ich glaube, da liegt noch etwas drin. Und wenn wir jetzt auch noch schauen, wie sich der Markt entwickelt hat mit den Preisen in der Champagne, die in die Höhe gegangen sind, sehe ich dort durchaus ein Potenzial und Chancen auch für den deutschen Sekt, sich im Geschmacksprofil auch noch mal ein bisschen zu wandeln, die trocknere Seite auch noch zu suchen und vielleicht dort dann auch können etwas abzufahren, was an der Champagne aufgrund von ihrer Preisjagd verlustig gegangen ist.
Also wir haben ein Pinot Rosé Brü auf dem Tisch, 2023, Methode traditionell, also doch nach der Champagner-Methode produziert. Das Etikett sehr grafisch, sehr modern, sehr jung. Ich sehe da ganz viel Struktur, Strich drauf. Ich könnte jetzt nicht gerade sagen, repräsentieren die etwas. Man könnte es sagen, es könnte die Struktur von einer Weinrebe sein und so. Auf jeden Fall stilvoll, zurückhaltend, modern, grafisch. Also wenn ich jetzt würde sagen, hat das die Handschrift von einer Jungwinzerin, die den Betrieb ein bisschen neu positionieren will, würde ich sagen, sehe ich auf dieser Etikette. Es schimmert auch schon schön dezent rosa aus der Flasche raus und somit auch aus dem Glas, das du jetzt vor dir hast. Du schmeckst im Glas, was schmeckst
du? Also grundsätzlich, eben, du sagst, es ist Rosé, es ist auch entsprechend angeschrieben, es ist ein Pinot Rosé, also ein mit Rotweintrauben gekelterter Wein, von dort kommt die Farbe. Wenn wir daran schmecken, wir kriegen wirklich ein wahnsinnig fruchtiges Bouquet, wo nicht irgendein dezent ist oder zurückhaltend, sondern doch schon mit einer rechten Intensität daherkommt. Ich würde sagen, Krise sind da. Es geht so ein bisschen das rotfruchtige Spektrum innen im Erleben. So Bio-Stöhn oder so, finde ich, merke ich jetzt nicht gross. Ich würde sagen, da ist jetzt nicht wahnsinnig viel Hefe rum. Aber jetzt auf den ersten Blick ein schöner Wein für den Anfang der Sonnentage im Frühling.
Ich habe jetzt mal einen Schluck genommen und jetzt so, also so super fruchtig ist der nicht. Ich würde doch sagen, Zürich ist so ein bisschen das dominierende Gefühl, wenn man dem einen Gaumen nimmt, schon mit einer bisschen Frucht spürbar, aber nicht so, dass es jetzt alles übertönen würde.
In meinem Erleben, er hat eine rechte Fruchtsüße. Und mit Süße meine ich wirklich nicht das Zuckerig-Süße, sondern halt wirklich Fruchtdruck. Das verleiht dem halt so ein bisschen das Schmeichlerische. Es ist ein Wein, wo du easy kannst aufmachen, ins Glas schenken. Und ich teile dort jetzt auch der Stefania ihren Eindruck. Es ist ein wunderbarer Apero-Wein. Es ist ein Wein, wo du ins Glas schüttest und dich noch einer anderen Beschäftigung kannst hingeben kannst und dann das so ein bisschen kannst untermalen damit. Nicht kompliziert, super lecker, eben schön fruchtig. Für mich ist er wirklich mehr auf der fruchtigen Seite als auf der trockenen. Mit einem wunderbaren Spiel und weil man es mit einem Schaumwein zu tun, auch mit einer schönen Perlage, wo dir noch so ein bisschen das Prickeln im Mund verleiht. Also eine saubere, runde Geschichte.
Ja, aber ich finde jetzt gerade mit der Perlage übertreibt man es nicht. Also es ist schön dezent. Würde jetzt aber gleich noch Wunder nehmen. Also ich habe es gesagt, ich tendiere eher ein bisschen quasi auf die saure Seite, wenn ich das probiere. Und du tendierst eher ein bisschen auf die fruchtige Seite. Und irgendwie hat er auch beides ein bisschen drin. Und das würde zu mir ein die Frage aufrühren, ist denn das ein Wein, den man wie auf beide Seiten ein bisschen interpretieren
könnte? Glaube ich nicht, weil wenn wir schauen, wie er angeschrieben ist, er ist als Brüt beschriftet. Brüt steht für einen gewissen Anteil an Süße. In der Champagne ist es halt auch ein gewisser Teil von der Dosage, die man dazu gibt, also ein Likör. Und das bestimmt dann irgendwo die Range von einer Grammzahl. Ob jetzt hier etwas dazugegeben wird oder nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es sagt etwas über das Empfinden aus. Und Brüt ist alles andere als trocken. Das heisst, Süße ist da. Ich würde jetzt dem Wein nicht unterstellen, dass etwas beigegeben worden ist, sondern hat jetzt gesagt, okay, man hat den Fruchtdruck aus den Pinots rausgezogen. Darum würde ich jetzt wirklich darauf bestehen, da von Fruchtsüße zu reden, von einer gewissen Anschmiegsamkeit und nicht von trocken und sauer.
Ja, spannend. Wir nehmen es ein bisschen unterschiedlich wahr. Aber also ich meine, wenn wir jetzt hier von Süße reden, dann reden wir nicht von irgendwie einer Restsüße, wie sie jetzt ein Riesling beispielsweise hat. Das ist schon eine andere Fruchtigkeit. Also mehr Betonung auf Frucht als jetzt wirklich auf ein süßes Gefühl, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil das ist ja das, was du mit Süße im Regelfall bei so etwas willst generieren daraus raus. Dass genau das Geschmacksempfinden, das Erleben hast. Und das ist das, was ich eigentlich wichtig finde am Schluss.
Ich würde sagen, solide Flasche. Es gibt ja auch Leute, die manchmal einfach irgendwie einen Schaumwein finden, wo sie finden, den kann ich jetzt bunkern im Keller und immer, wenn die Gelegenheit stimmt, wenn es ein bisschen sommerlich wird, wenn ich ein Apero habe mit den Kolleginnen, mit den Kollegen, jetzt muss man schon etwas auf den Tisch. Der würde für mich jetzt so ziemlich in die Kategorie reinfallen.
Ja, also auf jeden Fall, das würde ich unterschreiben. Ich würde sogar sagen, das ist ein Wein, den kaufst du für das aktuelle Jahr zum Konsumieren. Das ist jetzt nichts, was irgendwie lang wegleist, eben aufgrund von dieser Charakteristik, die es hat. Du gehst in den Keller ohne schlechtes Gewissen, ziehst eine Flasche, ziehst zwei, ziehst drei. Er ist gemacht, zum konsumiert werden. Und ich glaube, für das Geld und für das, was du als Gegenwert bekommst, bist du da wunderbar unterwegs und kannst ein paar schöne Stunden mit lieben Menschen, Freunden und Kollegen dann hoffentlich auch im sonnigeren Frühling von außen verbringen und hast den perfekten Genuss dazu.
20 gut investierte Franken. Wo kommt man denn über bei Fridas Flaschen vor Ort? Sie haben keinen Webshop, aber sie haben einen Instagram-Account, wo man sich informieren kann, wenn das sie offen haben.
Und generell offen haben sie immer am ersten Samstag im Monat.
Genau. Also wenn ihr Interesse habt, schaut mal vorbei, meldet euch. Alle Infos, wie immer, gibt es auch in unseren Shownotes. Und wer uns folgen will, also wir sind ja auch auf Instagram, oder? Also wenn ihr schon auf Instagram seid und uns noch nicht folgt, folgt Fridas Flaschen, aber macht noch schnell den Umweg über uns. Und was es auch noch gibt, ist unser Newsletter. Zu jeder Weinbraterfolge gibt es einen Newsletter, wo wir noch einen Fakt rausziehen und ein bisschen vertiefen, den wir in der Folge nicht angesprochen haben. Es lohnt sich also, wer in Hintergrundinfos mag, den zu abonnieren auf www.dieweinbrater.ch/newsletter. Das wäre es für diese Folge. Wir wünschen euch eine gute Zeit und hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr das auch wollt. Bis dahin, habt Sorge und tschüss, Nagi.
Gianelli.